Guten Morgen.
Buenos días.
Ich möchte ganz kurz jemand vorstellen, der schon lange zu Movida gehört. Wir kennen uns, glaube ich, 30 Jahre schon. Er kam als 19-jähriger junger Mann, damals noch im Studium als Ingenieur, aus dem Süden von Chile an unser Mission Camp in Melipilla. Die alten Hasen hier, die wissen noch ein bisschen, was das bedeutet hat. Damals Melipilla in Chile, ein kleines Dorf, wo wir mit der Arbeit angefangen haben, 1986, 87, dann offiziell das erste Camp gehabt haben mit 23 jungen Menschen in einem alten Zelt, dort in diesem kleinen Dorf, ein Mission Camp, wo wir junge Menschen versucht haben auszubilden für Weltmission. Und 3 oder 4 Jahre später, im 94, kam er aus dem Süden zum ersten Mal nach Melipilla. Und dann haben wir uns irgendwann mal für ungefähr 10 Jahre verloren. Und dann stand er auf einer Missionskonferenz plötzlich vor mir in Argentinien und hat mir folgenden Satz gesagt: Ich habe jetzt 10 Jahre auf dich gewartet, um dir zu sagen, danke für dieses Mission Camp damals in Melipilla. Es hat mein Leben vollkommen verändert. Er hat dann geheiratet, das kann er selber auch noch sagen, aber auf jeden Fall, das ist der Mann, der die Arbeit übernehmen wird, den wir auch einsegnen werden für diese Arbeit in Lateinamerika über Pfingsten, wenn wir dann zusammen sind an unserer ersten Missionskonferenz in Walzenhausen in der Schweiz. Ahora sí, hablé solamente cosas lindas. Ahora te hago una pregunta. Quizás quieres presentarte rápidamente también a la gente y después te hago la primera pregunta.
Okay. Guten Morgen, mi nombre es Evert.
Mein Name ist Evert.
Soy chileno, pero actualmente vivo en Colombia.
Ich bin chileno und lebe im Moment in Kolumbien.
Casado con una hermosa mujer argentina y
ich
dos
bin
hijos ya adolescentes.
Verheiratet mit einer wunderbaren Frau aus Argentinien und wir haben 2 Teenager.
Pronto suegro. Pronto seré suegro y otras cosas.
Bald werde ich Schwiegervater sein.
Pero la vida sigue.
Aber das Leben geht weiter.
Sigo contando. Bueno, hace 30 años participé por primera vez de un congreso de Movida.
30 Jahre zurück, wo ich zum ersten Mal in einem Mission Camp dort in Melipilla dabei war.
Fuimos alrededor de 200, habremos sido.
Damals waren wir ungefähr so 200 junge Leute.
Mi vida de aquel entonces fue impactada profundamente.
Aber das war der Moment, wo mein Leben ganz tief bewegt wurde.
Todo empezó a tener sentido, profesión, familia, todo empezó a tener sentido.
Plötzlich hat alles Sinn bekommen in meinem Leben, meine Familie, mein Beruf, mein Studium.
Porque todo debía enfocarse en la misión de Dios.
Weil alles muss am Schluss doch in Weltmission enden.
Actualmente llevo ya 13 años a tiempo completo sirviendo en Movida.
Jetzt bin ich ungefähr 13, 14 Jahre schon vollzeitlich dabei bei Movida.
Con la expectativa ahora de seguir moviendo jóvenes a la misión de Dios.
Mit der Absicht, dass wir weiter viele Menschen mit dem Gedanken Weltmission befreien können.
Pregunta.
Muy bien. Te hago una pregunta, Evert. Como ya nos contaste, du hast uns jetzt erzählt, que hace 30 años estuviste por primera vez en un campamento. 30 Jahre zurück warst du beim ersten Camp dort dabei in Melipilla. Entonces la pregunta es, ¿qué huella ¿Qué dejó atrás este tiempo allá en América Latina? Was hat man für Spuren hinterlassen in diesen 35 Jahren in Lateinamerika?
Lo veo en dos dimensiones o dos partes distintas.
Ich sehe das in zwei verschiedenen Teilen.
La primera es la de aquellos que compartieron junto conmigo estos tipos de congresos.
Ich denke an die Menschen, die mit mir zusammen damals angefangen haben, bei solchen Kongressen dabei zu sein.
Conozco a muchos que hoy en día están involucrados en la misión.
Ich kenne viele von ihnen, die heute noch in Weltmission beschäftigt sind.
Me sigo sorprendiendo de gente que hoy está en el campo misionero en distintas partes del mundo que compartimos juntos en un campamento.
Ich bin darüber verwundert, dass heute noch Leute auf dem Missionsfeld sind, die damals zusammen mit mir angefangen haben, darüber uns Gedanken zu machen.
En mi contexto chileno fueron muchas las iglesias que fueron motivadas a involucrarse en la misión de Dios.
In meinem chilenischen Kontext kenne ich viele Gemeinden, die damals auch zu dem Gedanken Weltmission dazugekommen sind.
Y a lo largo de los años he visto este efecto en muchos países de Latinoamérica.
Und ich habe diesen gleichen Effekt in vielen Ländern in Lateinamerika auch gesehen.
Pero déjame contarte otra dimensión.
Aber ich möchte eine andere Dimension noch erwähnen.
Hoy soy parte del movimiento misionero desde América Latina.
Aber heute bin ich Teil von dieser Missionsbewegung von Lateinamerika.
Y escucho regularmente en distintas organizaciones.
Und ich höre immer wieder in verschiedenen Organisationen
lo significativo que fue movida años atrás para impulsar el movimiento misional completo en América Latina.
Movida Bedeutung gewonnen hat in diesem Verteilen von diesem Gedanken Weltmission innerhalb von Südamerika.
El día de hoy somos la organización que moviliza jóvenes a las misiones.
Heute sind wir die Organisation, die junge Menschen für Weltmission mobilisiert.
Y trabajamos junto en colaboración con otras organizaciones
und wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen
para capacitar, para entrenar y conducir a jóvenes hacia la misión.
Um eben junge Menschen auszubilden, sie dorthin zu führen für Weltmission.
El impacto que ha tenido el ministerio durante estos años.
Dieser Impact, dieser Impact versteht man in Deutsch, oder? Oder dieser Einfluss, den Movida gehabt hat innerhalb von Lateinamerika.
Ha permitido un trabajo colaborativo muy bueno dentro de América Latina.
Das hat geholfen, innerhalb von Südamerika eine sehr positive Sache hat das verbreitet.
Estamos en 14 países hoy.
Wir sind heute in 14 Ländern.
Aunque tenemos actividad casi en 20, si no me equivoco, países.
Aber wir haben Aktivitäten fast in 20 Ländern.
Sí, y seguiremos siendo con la guía de Dios aquellos que impulsaremos la misión de Dios.
Und wir möchten weiterhin das Gleiche auch pushen mit der Hilfe Gottes. Entonces la pregunta que me queda todavía es: ¿Por qué estás acá? ¿Qué desafío estás esperando acá en Europa? Okay. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, jetzt bist du aber hier in Europa. Was hast du oder was siehst du für Herausforderungen hier in Europa?
Quiero volver atrás.
Ich möchte zurückgehen.
Cuando yo a mis 18 años participé de un congreso en CIMA,
als ich damals mit 18 Jahren an einem ersten Mission Camp dabei war,
yo no sabía lo que estaba detrás.
Ich habe nicht verstanden, was das alles bedeutet.
Solamente veía el suizo y los alemanes adelante.
Ich habe nur diesen Schweizer und diese Deutschen da vor mir gesehen.
Hoy sé que esto comenzó por el apoyo, la colaboración entre iglesias de Alemania con
Aber jetzt,
en
heute merke ich, das hat ja auch Gemeinden gehabt, die hinter dieser Initiative gestanden sind, aus Deutschland und der Schweiz.
Y yo creo en la colaboración.
Und ich glaube an dieses Miteinander.
El mundo de las misiones hoy hablan de colaboración.
In der Welt der Weltmission spricht man über diese Zusammenarbeit.
La forma de llevar adelante es cada uno colocando aquello que tiene a disposición.
Wir kommen nur vorwärts, wenn jeder seinen Teil dazu gibt. So geht's vorwärts.
Me voy al presente. Si me permites, ahora me voy al presente.
Jetzt möchte ich über die Gegenwart sprechen.
El día de hoy veo que Dios puede y va a seguir haciendo cosas impactantes en el mundo entero.
Ich sehe, dass Gott heute weltweit vieles bewegt.
Con la colaboración de personas de distintos contextos del mundo.
Aber immer mit in der Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Umgebungen.
Por eso me emociona ver lo que está sucediendo hoy en este lugar.
Deswegen bin ich da beeindruckt zu sehen und zu spüren, was heute hier passiert.
Porque veo a un equipo que desde este lugar va a ir a generar, a llegar a distintos contextos para buscar más colaboración.
Ich sehe ein Team hier, wo mit der Hilfe Gottes versuchen wird, verschiedene Menschen innerhalb von diesem Land zu mobilisieren.
Latinos y europeos movilizados para impactar el mundo.
Lateinamerikaner und Europäer, die innerlich mobilisiert sind, um diese Welt zu erreichen.
Hoy 70 misioneros.
Heute sind wir ungefähr 70 Missionare von Movida.
Este último año nos permitió llegar o impactar cerca de 7000 personas en Latinoamérica.
Wir haben in dem letzten Jahr ungefähr so 7000 junge Menschen oder auch nicht so junge Menschen erreicht und beeinflusst.
Me abro la posibilidad de soñar qué se va a significar este impacto si sumamos más colaboradores.
Und wenn noch mehr Leute mithelfen, dann werden wir noch mehr Menschen beeinflussen können.
Más gente de Europa yendo a Latinoamérica.
Mehr Menschen aus Europa, die zu uns kommen nach Lateinamerika.
Latinoamérica acá llegando en cada contexto. Y Latinoamérica es en este lugar.
Und Latinos, die zu uns kommen nach Europa und hier mithelfen.
Y yo quiero ser parte.
Und ich möchte Teil sein von
dir. Y Rolando también, ¿o no?
Rolly möchte Teil sein von dir.
Espero, ¿cierto?
Ich hoffe.
Okay. Y eso es lo que queremos como ministerio, eso es lo que veo.
Das ist das, was ich sehe, was wir möchten in den nächsten Jahren hier. Muchas gracias. Vielen Dank. Also wer dabei sein möchte, darf ich vielleicht kurz erwähnen, an unserer ersten Missionskonferenz. Ich weiß, Weltmission ist in Zentraleuropa nicht mehr das zentrale Thema in der Gemeinde Jesu. Das ist vor 40 Jahren noch ganz anders gewesen. Aber wir möchten mit der Hilfe der Lateinamerikaner möchten wir Schwung hineinbringen in Europa, in den Ländern, gerade im südlichen Europa auch. Wir haben bereits 5 Kandidaten fest, Lateinamerikaner in Spanien, die die Papiere machen dort für die Union Europäer, für die Europäische Union, damit sie dann langfristig legal hier arbeiten können als Missionare. Ich möchte Sie wirklich von ganzem Herzen einladen. Walzenhausen ist ein geschichtsträchtiger Ort. Wir haben dort eine lange Zeit eine gute Bibelschule gehabt, New Life. Dann hat eine Musik- und Jüngerschaftsschule stattgefunden auf diesem Gelände, wo wir jetzt sind. Und jetzt ist das einfach, ja, menschenleer gewesen. Und man hat uns angefragt, ob wir dieses Walzenhausen wieder aufbauen wollen. Ob wir eine Vision haben für diesen Ort. Ja, und das haben wir wirklich von Gott auf unserem Herzen getragen. Und deswegen sind wir es am Aufbauen von einer neuen Plattform für Weltmission. Fokussiert in Lateinamerika und Europa. Und jetzt haben wir allen Mut zusammengenommen und haben gesagt, gut, jetzt starten wir eine erste Missionskonferenz. Leute, wir haben tolle Leute dazu eingeladen. Redner aus Guatemala, aus Deutschland, aus Finnland. Also das kann ich nicht verpassen. Bitte nicht. Kommt doch über Pfingsten nach Walzenhausen. Wir haben extra, meine Frau hat neue Betten gekauft. neue Matratzen gekauft, also Bettkissen gekauft, damit ihr ja gut schlafen könnt. Und wir werden ein super Essen haben dort oben, gekocht von Südamerikanern. Meldet euch doch einfach an. Das ist die Einladung, der Flyer für diese Konferenz über Pfingsten, 18., 19., 20. Mai. Wir hoffen und beten für gutes Wetter. Wir werden am Sonntag eine Einweihungsfeier gestalten, hoffentlich unter freiem Himmel, für die Einweihung der Küche, vom neuen Speisesaal und von Gästezimmern. Ich mag gar nicht sagen, wie viel Geld und Kraft wir dort investiert haben. Die Schweizer, die sind so teuer. Schade, dass das nicht in Deutschland liegt. Das wäre die Hälfte so teuer. Aber nun hat Gott uns dorthin geführt. Das müssen wir akzeptieren, wollen wir auch. Und deswegen kommt doch zu dieser ersten Missionskonferenz. Meldet euch an frühzeitig. Das wäre sehr, sehr wertvoll für uns zu wissen, wer kommt alles. Und dann wollen wir am Sonntag, Pfingstsonntag, 14 Uhr, diese neuen Sachen dort oben einweihen. Gott bitten, dass er es segnet und gebraucht. Wir werden eine echte Schweizer Streichmusikkapelle bei uns haben. So was gab es noch nie bei uns. So richtige Appenzeller. Kennt ihr sie? Nee, kommt und genießt diesen Augenblick. 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns darauf. Habe ich das ungefähr so richtig gesagt? Und jetzt gucken wir uns ein Video an. Gut, danke, Rocci. Liebe Freunde von Movida, ich darf euch einladen zur ersten Missionskonferenz hier in Walzenhausen auf dem Sonnenberg 1. Und dazu haben wir auch drei ganz spezielle Personen eingeladen. Rudy Chiron aus Guatemala, er war jahrelang der Leiter von der Missionsbewegung Lateinamerika. Seine Frau, die jahrelang in der Türkei zur Grenze nach Syrien gearbeitet hat, ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat. Und dann noch Mika, Pastor einer der größten Pfingstgemeinden dort in Helsinki. Und alle drei werden von dem berichten, was Gott durch ihr Leben getan hat. Es wird ein besonderes Fest sein über Pfingsten, 18. bis 20. Mai von diesem Jahr. Wir werden zugleich auch die neue Küche hinter mir einweihen mit einem Festakt und wollen Gott dafür danken und Gott die Ehre geben. Mit vielen Überraschungen. Ein großer Chor wird uns Lieder von Jesus singen. Samstag, Sonntag, Montag. Ihr könnt auch nur für einen Tag kommen oder für einen Gottesdienst vorbeikommen. Aber kommt. Für Übernachtungen müsstet ihr euch einschreiben. Es gibt alles, was wir brauchen hier vor Ort für die tägliche Versorgung. Herzlich willkommen zur ersten Missionskonferenz Weltmission mit neuem Geschmack. Also ihr seid ganz herzlich eingeladen. Wir warten mit offenen Armen auf euch. Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ihr dafür auch betet als Gemeinde. Wir sind ja hier, haben wir Unterschlupf bekommen. Eddie, gell, wo bist du? Dort hinten, ja. Er hat das, glaube ich, in die Wege geleitet damals. Das ist uns immer noch eine große Freude, dass wir in Schwenning, dort, wo wir als Ehepaar, als Familie damals angefangen haben, 1984, in der Hegelstraße war das noch. Gell, die hieß doch so. Ja, Da haben wir angefangen in der Baptistengemeinde, zweijähriges Praktikum. Dort habe ich Hans und Irmgard Müller kennengelernt. Dort habe ich Manfred Robold kennengelernt in der Gemeinde in der Hegelstraße. Und dort ist unser erstes Kind auf die Welt gekommen, also so ein richtiges Schwarzwaldmädel. Ja, davon hat sie nicht mehr viel jetzt. Sie ist irgendwo dort in Frankfurt verheiratet mit einem argentinischen Arzt und haben zwei Kinder und folgen Jesus nach. Gut, ich möchte von der Zeit her jetzt mich konzentrieren auf die Apostelgeschichte. Wenn ihr eine Bibel bei euch habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Ich versuche, Jesus jeden Tag besser kennenzulernen. Aber dass ich ihn wirklich kennen würde, das getraue ich mir nicht zu sagen. Denn ich kenne ja nicht mal meine Frau nach 40 Jahren richtig gut. Also von daher bin ich dabei, ich weiß, dass Jesus eigentlich immer wieder andere Meinung war als seine Mitmenschen damals. Wir leben in einer relativ schwierigen Zeit, wo selbst für Christen der Unterschied zwischen wahr und falsch nicht mehr existiert. Da heißt es dann einfach, ja, das muss man stehen lassen. Wir sind die einzigen Geschöpfe, die die Fähigkeit besitzen, sich Dinge vorzustellen, die nicht sind, aber die sein könnten, die noch nicht Realität sind. Sehr schwierig, dass man hier dann nicht mit der Lüge in Konflikt kommt. Nicht wahr? Heute ist die Kirche Teil des Problems geworden und nicht mehr Teil der Lösung. Der Druck der öffentlichen Meinung nachzugeben nimmt ständig zu. Ich weiß nicht, ob ein Land wie mein Land überhaupt neutral sein kann. Neutral gegenüber einem Krieg, wo 100.000 Menschen umkommen, ihr Leben verlieren. Die Mehrheit der Bevölkerung heute stuft das, was Jesus über menschliche Sexualität gesagt hat, als unmoralisch ein. Jesus hat nie verheimlicht, dass wir in der Nachfolge unsere selbstbestimmte und egozentrische Lebensführung aufgeben müssen. Er spricht sogar davon, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Und in diesem Kontext hat er eigentlich keine halben Antworten akzeptiert. Er akzeptiert ein Nein, aber Ausreden oder Unentschlossenheit ließ er nicht gelten. Inzwischen sind circa 2000 Jahre vergangen. Und ich sehe eine Gesellschaft, die davon besessen ist, dass sich unser Wohlstand weiter vergrößern wird, während die evangelische Kirche in Deutschland über 6 Millionen Mitglieder in den letzten Jahren verloren hat. Ich kenne im säkulären Bereich nichts, wirklich nichts, in dem das Christentum in Erwägung gezogen wird als mögliche Antwort auf die großen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, die wir heute haben. Die Kirche in jeder Talkshow kommt nicht vor. Und in dieser Zeit sollen wir Jesus verkündigen. Die Antwort, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich lese dazu mal einige Verse aus der Apostelgeschichte. Ab Vers 16. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagen ein. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie: Diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. Und so ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörden ihren Sitz hatten. Sie führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten: Diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen können. Und als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Und dann führte er sie heraus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten: Glaube an den Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine ganze Familie mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Durchstarten, hat Werner gesagt. Wir arbeiten schon viele Jahre in Deutschland. Aber heute möchten wir nochmal uns entscheiden, so richtig durchzustarten mit Rolli, seiner Familie, Rocci und anderen, die kommen werden. In diesen Gebäuden hier, mit der Hilfe, mit dieser Gemeinde. Und da sind mir drei Gedanken wichtig geworden in diesem Text. Drei Dinge, die das Leben von Paulus Stück weit charakterisieren, gehören zum Fundament des christlichen Lebens dazu. Gerade wenn man im vollzeitlichen Dienst steht. Paulus, das ist ein Mann, der eine ganz spezielle Mission von Gott bekommen hat. In Kapitel 9, Vers 15 lesen wir: Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn, Paulus, habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Diesen Mann habe ich ausgesucht, habe ich berufen. Verstehst du? Von einer Berufung kannst du nicht in die Rente gehen. Das ist nicht ein Job von 5 Tagen. Da fragst du nicht, wann habe ich Ferien? Wie viel verdiene ich? Eine ganz klare Absicht Gottes, hineingebrannt in das Herz von Paulus. Apostelgeschichte 13 redet davon, dass Paulus mit anderen zusammen ausgesandt werden. Die Arbeit beginnt, Kapitel 13 in der Apostelgeschichte. Erste Missionsreise. Verkündigung des Wortes und Gemeindegründungen. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 15, Vers 19, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Wow. Das war seine Leidenschaft. Dafür hat er sein Leben gegeben. Das war eine erste kurze Missionsreise. Ein schwaches Team. So schwach, dass wir in Kapitel 13 lesen, dass sogar einer zurückkehrte. Irgendwie hat es nicht gepackt und ist wieder zurückgekehrt. Aber Paulus predigte das Wort. Heiden bekehrten sich. Es entstanden neue kleine Gemeinden. Und dann nach der ersten Missionsreise kehren sie wieder zurück nach Antiochien. Vers 27, Kapitel 14 steht es so geschrieben. In Antiochien angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott durch sie getan hatte. Und dann nach einem heftigen Streit, die Teilung vom ganzen Team, beginnt die zweite Missionsreise mit Silas zusammen. Wir lesen in Kapitel 16, Vers 5, Folgendes. So wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen wuchs täglich. Freunde, ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Die zweite Missionsreise beginnt in einem Kontext von einer tollen Zwischenbilanz. Das war ein erfolgreicher Missionar. Heiden bekehrten sich, neue Gemeinden sind entstanden, ein gutes Aushängeschild für jede Missionsorganisation. Aber dann lesen wir etwas, was uns erschrecken könnte. Kapitel 16, Vers 7 sagt: Und als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das nicht. Das muss man ein bisschen jetzt verstehen. Phrygien und Bithynien, das waren geistlich gesehen, geografisch gesehen, Zonen mit einer, ja, da brauchten dringend Hilfe. Ein weites Gebiet, wo man dringend hätte arbeiten müssen. Und jetzt frage ich heute Morgen ein Rolli, eine Rotschi: Wie fühlt ein Mann, eine Frau, mit einer klaren Berufung im Herzen, ein brennendes Herz für die Verlorenen? Wie fühlt ein junger Mensch, der vor vielen offenen Türen steht, der seine Heimat verlassen hat, ausgesandt wurde, unterstützt wird von Lateinamerika? Paulus in diesem Kontext war ja nicht irgendeiner. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empörte und erschütterte ihn im Innersten. Das war ein Mann mit einer tiefen Leidenschaft. Das war ein Mann, der viele Gefühle hatte. Wir lesen in 1. Korinther in Kapitel 9, Vers 16: Denn wenn ich die gute Botschaft verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ich muss sie predigen. Wehe mir, wenn ich es nicht tun würde. Das war das Herz von Paulus. Ein Herz, das brannte, ein Herz voller Hingabe. Und nun sagt der Heilige Geist: Sei still. Tu es nicht. Nehmt es mit in euer Leben. Christliches Wachstum, christliche Reife, persönliche Reife hat zunächst damit zu tun, dass ich lerne, die Stimme meines Herzens von der Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Unser Herz will reden. Unser Herz will Action. Manchmal viel Action. Und wir sagen: Aber ich fühle doch. Der Impuls unseres Fleisches ist stark. Mose hörte auf diesen Impuls seines Herzens, war bereit zum Töten. Ruf mich nicht dorthin, wo die Not am größten ist. Gott redet in der Stille zu mir. und sagt mir, das ist dein Ort. Mein Herz sagt, ich will die Welt retten. Gott sagt, die Welt habe ich schon längstens gerettet. Wie Marionetten stehen sie unter dem Kreuz. Als Jesus nach 3 Tagen wieder auferstand. Gott stellt einen Rolli, eine Rode, eine Rotschi und alle, die noch kommen werden, an einen ganz bestimmten Ort mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Die Stimme der Begeisterung ist nicht immer von Gott. Die Stimme der Gefühle ist nicht immer von Gott. Die Stimme der Leidenschaft ist auch nicht immer von Gott. Lernt in der Stille die Stimme deines Herzens von der Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Nicht alles ist wichtig für mich. Nicht alles, was nobel ist, ist gut für mich. Nicht alles, was gut gemeint ist, ist richtig für mich. Ich möchte gerne wissen, wie Paulus an diesem Abend ins Bett ging. Nein, tu es nicht. Paulus in diesem Text, den ich gelesen habe, hilft einer Frau. Er hilft ihr so, dass die Herren von dieser Frau keine Einnahmen mehr machten. Und daraus resultierte für mich das erste transkulturelle Problem. Wir lesen miteinander aus Kapitel 16, die Verse 20 und 21. Sie führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten, diese Juden hier bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten, Gewohnheiten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Die gehören zu einer Rasse und wir zu einer anderen, zu einer Kultur und wir zu einer anderen. Es ging hier gar nicht um den Glauben. Die halfen einer Frau und endeten als nationale Gefahr. Bisschen übertrieben. Landen im Gefängnis und ich kann mir vorstellen, wie ich dort gesessen hätte. Gott, mach alles, dass ich hier rauskomme, möglichst schnell. Loben, Freunde, und beten, loben und danken ist leicht, wenn alles glatt läuft. Aber es ist ein Zeichen von Wachstum und Reife, wenn in schwierigen Umständen ich immer noch lobe und danke. Rolli, Rode, Rotschi. Lernt miteinander in schwierigen Umständen zu loben und zu danken. Es ist niemandem geholfen, wenn ihr das Handtuch werft und aufgibt. Paulus hat es uns hier vorgelebt. Das ist ein Zeichen persönlichen Wachstums und Reife, wenn ich bereit bin, in schwierigen Umständen Gott zu danken und Gott zu loben. Vers 25 sagt es so: Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Versteht ihr? Die Treue zu Gott hängt nicht ab von meinen äußeren Umständen. Letzte Feststellung in diesem Text. In Kapitel 15, Vers 2, eine heiße Diskussion über Gesetz, über das Gesetz von Moses. Man ist sogar nach Jerusalem gegangen. Kapitel 15, 39, der Streit im Team. Kapitel 16, Vers 6, der Heilige Geist erlaubt es ihnen nicht, weiterzugehen. Kapitel 16, Vers 18, die Austreibung von einem Geist, und die Folge davon war Gefängnisaufenthalt. Und dann zu guter Letzt das Erdbeben. Schön, Herr. Noch etwas bitte? Was hat das eigentlich alles da für einen Sinn? Könnte man sich fragen. Aber weißt du was, Rogi? In der Dunkelheit ausharrend im Gefängnis. Alle um dich herum werden nervös. Der Kerkermeister will sich umbringen. Und Paulus sagt: Hey Leute, das ist mein Moment. Das dritte und letzte, was ich erwähnen möchte: Lernt das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Manchmal kann man gute Worte in einer unguten Zeit sagen. Wenn ich dem Nachbarn dreimal wöchentlich das Evangelium verkündige, dann ist das zwar eine gute Botschaft, aber zur falschen Zeit. Es gibt, und das habe ich gelernt im Leben, Zeiten des Weinens und des Lachens. Beides hat manchmal miteinander nichts zu tun. Wenn ihr jetzt durchstartet hier in Schwenning, zusammen mit der Gemeinde, dann wünsche ich euch das. Denkt daran, Gottes Stimme von meiner eigenen Herzensstimme zu unterscheiden. Dass die Treue zu Gott nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Und dass ihr lernt, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu sagen. Amen. Jesus, wir danken dir für dein heiliges Wort, und immer wieder ist es meine Bitte: Lass du diesen ausgestreuten Samen aufgehen in unseren Herzen, und dass sie Frucht bringt zu deiner Ehre. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.